So, liebe Leute, wir haben ein Problem, ja, ein Riesenproblem. Ich bin ja schon wieder am Podcasten, obwohl ich es nicht sollte natürlich, weil es noch der gleiche Tag ist, Sonntag, der 6. August. Aber egal, ich muss einfach weitermachen. Ich habe es ja auch schon damals in Folge 180 gemacht, ne? Zwei Podcasts in einem Tag und heute also auch. Ich war mit meinem Mitbewohner jetzt im Café. Und schön gut eine soziale Interaktion, aber dann auch wieder hier ans Mikrofon zurück. Habe ich einfach gemerkt, ich wollte gerade irgendwas noch schreiben, an meinen Prosa versuchen, werkeln, aber habe gemerkt, ich habe keine Konzentration, ich muss irgendwas rausbekommen und irgendwas Verrücktes oder Versautes jedenfalls, was ich aufgeschrieben habe. Und ich will einfach nur sagen, ich will nur klar machen all meinen Hörern, dass ich hohe Maßstäbe anlege an die Produkte, die ich hier rausschleudere und ja, also nur was wirklich ein gewisses Maß der Gewalttätigkeit auch erreicht. Sehr schönes Lied übrigens von Brutalismus 3000 hörte ich gerade. Gewalt, Gewalt, yes. Lass uns das doch mal einspielen. Komm, scheiß aufs Budget, ich habe nicht mehr so viele Musikminuten übrig, aber egal. Komm. Gewalt, Gewalt oder No Sex with Cops, aber nee. Oder Eros Massacre, ist glaube ich ein Albumtitel. Eros Massacre. Die Liebe abmetzeln, yes! Lass uns das tun. So mein Plan für heute und das wird also aber hoffentlich auch wieder eine kurze Folge unter einer Stunde, bitte, ja. So. Damit sind die Stakes geklärt, die Margins sind gesetzt und die Randbedingungen werden festgesetzt. Liebes Publikum, ich habe also hier einen Text, ja, der geht um Sex und so weiter und der hat 5 Seiten. Ich hoffe mal, ich komme da durch heute und ja, den wollte ich schon gestern vorlesen, aber kurze Vorrede noch, was wollte ich noch sagen? Saat lesen, ja, irgendwann wieder und so und so und so. Und die Flashback-Texte an, die wollte ich eigentlich auch, ja, auf Englisch, gut. Ilos haben wir jetzt ja erstmal, Gut, das Kapitel war noch nicht zu Ende. Also Leute, komm, machen wir einfach weiter und ich sag, vielleicht spielen wir noch diesen Song ein von Brutalismus 3000, weil das ist geil, die beiden sind auch jung, jünger als ich sogar, wahrscheinlich so wie Soriana und Anfang 20, ja. Und die beiden sind einfach so krass drauf, ja. Ein Duo ist das, also wie ich da mutmaßte, eine Band, sagte ich noch. Aber nein, ein Duo, weiblich und männlich, gemischt und die beiden haben eine spezielle erotische Ausstrahlung, die sie da aufspannen. Ne, eine etwas apathische Gesichtshaltung legen sie an den Tag, aber etwas, ja, apathisches, lethargisches, gewalttätiges. Wow, geil. So müsste man lieben. Also, dieses Duo da hat mich beeindruckt und wow, dieses Lied in der Folge 180, na, die Liebe kommt nicht aus Berlin, yes. Wow. So, übrigens eine kurze Randbemerkung, hier mein algerischer Mitbewohner sagte mir dann über solche Flaggen, beflügelt und beflaggt, na, das war auch geil, dieser Vers gestern. Da in der nächstgrößeren Stadt hier, wo wir im Café waren, da ist alles beflaggt, ne? Ukraine-Flaggen schon seit über einem Jahr, ja. Aber jetzt auch Gay Pride-Flaggen, also Regenbogenfarben. Und da, ja, sprachen wir also darüber. Und ich sagte, ja, da bin ich liberal, soll doch jeder machen. Das unterstütze ich natürlich voll, wenn jemand seine Sexualität auslebt. Aber, genau, im Gegensatz zu mir, ne? Aber, er sagte dann natürlich, er ist 21 aus Algerien. Muslimisch. Und meinte dann, nee, das ist nicht normal. Bei den Tieren gibt es das doch nicht. Und ich sagte ihm, ja doch, aber das kommt doch auch vor bei Tieren, Homosexualität. Nee, sagte er. Und das geht einfach nicht zusammen. Und so, wie soll das Mann und so. Und ja, interessant einfach. Da gibt es doch noch kulturelle Differenzen. Aber ich habe das Gefühl bei ihm, ja. Er ist so jung und hungrig irgendwie. Er ist impulsiv geladen und er wird sich hier anpassen. Ich glaube wirklich, bei so jemand, da ist es dann so, dass er sich wirklich an die deutsche Kultur anpasst, habe ich das Gefühl, wenn er jetzt länger hier bleiben würde, egal Also ja, das Besondere an ihm ist auch vor allem, dass er so gut Deutsch spricht, obwohl er vor einer Woche hier angekommen ist und er hat alles dort in Dubai gelernt bei seinen internationalen Freunden. Da hat er viele Italiener, Spanier als Freunde und Deutsche, weiß gar nicht, aber jedenfalls durch Online-Kurse irgendwie Deutsch gelernt. Und ja, also faszinierend, ja, wie gut man da einfach sein kann. Aber gut, Sprachen lernen ist auch einfach in diesem jungen Alter, so wie ich auch in Brasilien damals im Kindergarten war und da perfektes Portugiesisch lernte. Das ist im leichten in diesem Alter, so mit 5 Jahren. Und er jetzt ab um die 20, klar, da ist man eben im Grunde auch noch wie ein Grundschul- oder Kindergartenkind. Ja. So sieht es aus der Ferne des gesetzten Alters, dann aus der Reife, wie ich mich jetzt fühle, wie gesagt. Ich sage nicht, wie alt ich bin, aber ja, dieses numerische Merkmal, das da festgelegt wurde gestern in dem Gedicht. Ja, das ist ja auch der künstlerischen Freiheit alles unterworfen und so weiter. Ich halte mich bedeckt. So, und ich glaube, damit können wir einsteigen. Mir ist nur wichtig, natürlich euch nicht zu langweilen, liebe Zuhörer, aber vor allem auch versaut zu sein, euch vor den Kopf zu stoßen, euch Gewalt anzutun. Ich bin so drauf, ich bin gewalttätig. Tja. Und wenn das nicht passt, ja. Dann habe ich auch keine Lösung für euch. Eine Anmerkung noch. Ja, das mit der Hypergamie. Ich möchte da keinen Kommentar jetzt machen, weil der Einstieg von meinem Text hier, der ist so, als könnte, das könnte man so interpretieren, als würde ich damit sagen, dass den Frauen vorwerfen, ah, ihr sucht ja immer nur einen Mann, der über eurer wirtschaftlichen Klasse steht, dass ihr da gut einhaltet. Und mein Gott, also ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt, was Eva Illus da schrieb. Und wenn es stimmt, wäre es ja auch irgendwie verständlich, dass Frauen heute ökonomisch immer noch schlechter gestellt sind, da also eher danach suchen, nach jemand, der sie auch absichern kann. Und die Klassenkämpfe verschärfen sich in den letzten Jahrzehnten natürlich sowieso. Der Niedriglohnsektor und so weiter wird ausgebaut. Also da wird es schwierig. Natürlich fragen sich dann alle Menschen, wie kann ich da sicher sein, nach Sicherheit suchen. Aber Frauen, wenn die eben so darauf bedacht sind, noch viel mehr als Männer eine Familie zu gründen, dann ist das natürlich noch eine ganz andere Frage. Aber das, ja, führt schon in diese Richtung, die ich problematisch finde und wo ich zumindest sagen finde, ist, es gibt keinen Grund, jetzt auch Männer zu verschmähen, die aus niedriger gestellten ökonomischen Klassen kommen. Die ökonomisch Schwachen, nicht die hier beim Daimler arbeiten am Band, klar, da verdient man auch 3000 Euro oder mehr ohne Ausbildung und so. Also ja, liebe Frauen, aber vielleicht ist euch das auch nicht genug, dann sagt ihr, das ist so ein Prolet, aber nee, sorry, also das kann ich nicht akzeptieren. Es sollte heute eben so sein, andersrum, dass ein Mann da einheiratet und sich da eine Frau angelt, die ihm über ihm steht. Also ja, ich finde, wir müssen das umdrehen und es gibt einfach nicht mehr so viele Akademiker, ne? Ihr müsst euch da wirklich die Leute angeln. Die Männer einfach angeln und fischen und so. Und ja, aber egal, komm, was ich einfach sagen will, Mani, es geht hier, ich weiß nicht warum, also dieser Text ist mir auch entflossen, ich habe ihn nicht korrigiert und so weiter. Er ist geschrieben am 28. Januar diesen Jahres, wenn ich hier dem Datum trauen kann. Er ist betitelt Amalgamie und am Anfang geht es um Mani, um Geld, also, und es geht einfach darum, der Penis ist das größte Symbol. Ja, der ist irgendwie symbolischer als die Vagina und richtet da seinen Schrein auf, seine Bedeutungsmacht. Und da ist also das Geld auch das Symbol, das Dollarzeichen. Das ist diese Verquickung und so. Und das ist deshalb irgendwie dieser Link, den ich hier, diese Brücke, dieser Tunnel oder die Querverbindung, die ich aufspannen möchte. Und mehr auch nicht. Kurzes Wort zu Amalgam, dieser Titel. Amalgam ist sowas wie Quecksilber. Quecksilber, das man ja auch in Zahnfüllungen verwendet. Und jedenfalls Quecksilber ist irgendwie so ein Metall oder ja, ist irgendwie, hat ganz bestimmte Eigenschaften. Es ist eben so hart, es ist flüssig auch, selbst, aber ja, ich glaube, das Ding ist, Quecksilber kann sich mit allem vermischen oder ich weiß nicht was, aber jedenfalls in der Alchemie, in dieser Vorläuferwissenschaft der Chemie, das habe ich da irgendwo auf Wikipedia gelesen letzte Woche, da war. Also war jedenfalls das Quecksilber immer wichtig oder dieses Amalgam. Amalgam ist dann eben eine Quecksilberlegierung, irgendwie ja, Quecksilber mit noch irgendeinem anderen Metall vermischt. Und es gibt Metalle wie zum Beispiel Eisen oder so. Das kann da nicht eine Verbindung eingehen, aber viele, die meisten anderen Metalle können das. Und deshalb ist das so reichhaltig. Ja, das mit dem Quecksilber kann fast mit allem zusammengemischt werden. Und es ist natürlich hochgiftig und so. Deshalb ist das mit den Zahnfüllungen immer kontrovers. Aber mein eigentlicher Punkt ist, dass da was stand auf Wikipedia von einer Metapher. Es wird als Metapher benutzt, das Amalgam, also jedenfalls, genau, Amalgam ist diese Quecksilberlegierung. Quecksilber ist wahrscheinlich, ist das reine Element, das reine chemische Element. Ja, oder was weiß ich, also ich bin kein Chemiker, aber nagelt mich nicht fest, ja. Also jedenfalls ist das aber eine Metapher für den Geschlechtsakt, das Amalgam, dass da was zusammengemischt wird. Ja, also das Quecksilber mit einem anderen Metall. Und das ist so leicht, die Alchemiker, die haben sich daran berauscht immer, oder haben ja, das immer ausprobiert. Und das ist eine Metapher für ein Geschlecht. Lest nach auf Wikipedia und so ist es. Also da verschmelzen zwei Elemente und damit basta. So. Und ich wusste darüber gar nicht Bescheid. Ich wusste auch gar nicht, was bedeutet dieses Wort Amalgam. Es schien mir nur immer so was Weiches, Klebriges, Formbares, was man da reinpressen kann. Ja, was Pressbares so. Und das schien mir so damit in Verbindung zu stehen. Aber als ich diesen Text schrieb, also vor einem halben Jahr, da wusste ich überhaupt nicht, dass das mit Quecksilber zu tun hat. Vielleicht nur so am Rande, vielleicht ja assoziativ. War das irgendwo in meinem Bewusstseinstiefen oder auch nicht. Aber der Punkt ist, ich wählte diesen Titel aus. Amalgamie. Und ja, damit habe ich es ja perfekt getroffen. Es geht um Sex, es geht um die rohe Vereinigung. Und ja, dann sagte ich noch so hier, als ich fertig war, ja, betitelte ich das dann, dieses Dokument. Aber das ist eigentlich falsch, dieser Titel. Neurosen oder neurotisches Material. Aber was ist daran neurotisch? Ja, frage ich. Über Sex zu reden ist doch normal. Und wir alle sollten das oder ja, könnten es genießen. Und aber ja, es ist seit Freud so. Freud hat eine Kerbe reingeschlagen. Es ist irgendwie komisch. Dieser Freud-Text hängt mir nach. Da ist ja irgendwie was drin. Das ist nicht fassbar. Und übrigens, als ich den auf Twitter mal raushaute, den Freud-Text in der österreichischen Schlingel, schon vor Monaten, da waren dann 70 Impressions oder jedenfalls wurde der so viel gelesen wie sonst nichts von meinen Stücken. Und ja, die Leute lesen sich das tatsächlich durch, habe ich das Gefühl. Da ist also was dran mit Freud. Der hat die grundlegenden Koordinaten verschoben unseres kulturellen Koordinatensystems. Es ist nicht so eine Frage der Wissenschaftlichkeit, sondern es ist eine Frage der Popkultur, das, was durchsickert, was hängen bleibt im Massenbewusstsein mit der Psychologie, Psychoanalyse. Und ja, das ist nicht sehr viel, vielleicht nicht, hat nicht mal sehr viel zu tun mit dem, was Freud eigentlich beabsichtigte. Aber dort, wir müssen das eben untersuchen, was hat das für Spuren hinterlassen? Spurenelemente. Also ja, Neurosen, lassen wir das mit den Neurosen, nennen wir es einfach Amalgamie. Dieses Dokument. Und es geht darum, aus einer Sicht einer Frau zu sagen, wie hat sie Lust auf die Männer oder was stellt sie sich darunter vor, was einem im Kopf eines Mannes vorgeht. Und ja, das erinnert schon an den Text von Eva Illes. Ich finde, das passt jetzt eigentlich gut zur letzten Folge von heute Morgen oder ja, nachdem ich aufgestanden bin. Also, jetzt steigen wir da einfach ein, springen wir rein. Was warten wir noch? So. Does he have money? Es ist doch am bequemsten, es auf die leicht lesbaren Ziffern runterzubrechen. Dieser Mann hat Geld, es wird sich also mit ihm auskommen lassen. Er kann ein paar Runden spendieren im Restaurant und der Bar. Er kann. Das Geld, sagt es, steht für ihn. Sonst wäre es zu schwierig, den Wert eines Menschen festzumachen. Was kann man mit mir anstellen? Wie witzig ist dieser Typ? Kann er die Menge unterhalten? Nun ja, kommt ganz darauf an, ob du warm mit ihm wirst. Ein, zwei Schnäpse wirken da Wunder. Aber nein, wir brauchen einen, der ein Self-Starter ist, der von selbst loslegt. Ach, was weiß ich, wir Frauen bemühen uns doch sowieso nicht darum, einen Anspruch zu stellen. Wir sind froh für jedweden Mann, der sich mit uns abgibt, sich unserer annimmt. Übrigens, das ist Folge 191. Ja, ich rede nur in Ziffernfolgen, ne? Bin Informatiker und ich will. So, Ziffer, das reine Symbol. Ich meine, also ja, natürlich will man nicht jeden ekelhaften Typen, der da draußen rumkreucht, unbedingt bei sich haben und mit ihm ein Cappuccino trinken. Aber die meisten sind doch ganz anständig. Ich will nicht auswählen, nein. Ich bin Frau und lasse die Männer auf mich zukommen. Bei den meisten würde ich ja sogar zupacken und sagen, Moment, Das ist nicht perfekt in mein Setup. So. Muss nah ans Mikro. Zupacken, ja? Halt! Stehen geblieben, du Bürschchen! Passt mir fabelhaft rein. Jetzt reden wir ein bisschen, testen uns, lernen uns kennen. Aber eigentlich weiß ich schon, dass ich gern mit dir ins Bett steigen würde. Verbock es nicht. Verbock es ja nicht, Mann. Nicht, dass dir schwindlig wird und so. Deshalb muss man es langsam anpacken mit diesen Männern, die auch immer zögerlicher und verdruckster werden in der heutigen modernen Zeit. Daher soll er mir erstmal zeigen, was er präsentieren kann, wie viel er reden kann. Denn ansonsten geht es ihm noch zu schnell und er bekommt kalte Füße oder heiße Ohren und macht die Biege. Also ja, man hat es schwer als Frau. Wie man es auch macht, weiß man nicht, ob es dem gnädigen Herrn recht sein wird. Sie sind ja so scheu und zaghaft heute. Jeden Moment habe ich Angst, er könne mir wieder wegrennen. Und ja, die moderne Welt ist so verzweigt und vervielfältigt. Wer kommt da noch mit? Wer weiß noch, was der höchste soziale Status ist? Ein Poet, ein Privatdetektiv, ein krimischreibender Poet mit Hang zum Investigativjournalismus, ein Müllmann, der im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdient, für die ganze Gemeinde diesen immens wichtigen Job der Abfallbeseitigung sauber erledigt. Man weiß es nicht, was ist schon männlich heutzutage? Jedenfalls nicht so ein geschniegelter Bürolackaffe im Anzug oder einer dieser intellektuellen Redenschreiber und Opernbesucher. Die sind total verkorkst. Und mögen sie auch noch so gesund und bürgerlich sein. Da würde ich tausendmal lieber einen Drogenjunkie nehmen, der seinen Arsch auf dem Strichfall bietet, um sich das nötige Coke oder was auch immer zu finanzieren. Ja, ich rede frei heraus. Habt ihr damit ein Problem? Leckt mich doch am Arsch. Ich habe einen schönen behaarten Arsch und eine glatt rasierte Muschi. Eigentlich hätte ich lieber auch dort unten an meiner weichen weiblichen Pforte Haare. Aber ein Typ, mit dem ich vor Jahren was hatte, machte mal eine abfällige Bemerkung über die Intimhaare und Hygiene und so weiter. Und diese bissige, total unangebrachte Bemerkung blieb mir im Hals stecken. Egal, wie viel ich mit meinen Freundinnen darüber rede oder über Männer und ihren Schmutz, ihr Rülpsen, ihren Busch vor dem Schambereich, den sie bei sich als selbstverständlich ansehen, nur nicht bei den Frauen. Es hilft alles nichts. Ich könnte mir keine Haare mehr wachsen lassen. Jeden Moment käme ich mir ausgeliefert vor. Was, wenn ich den Mega-Wahnsinnstyp treffe und gleich mit ihm zu nackten Tatsachen vorschreiten wollte und er dann auch eine Bemerkung machte über ein Haar, einen Geruch, was auch immer. Oder selbst wenn nicht, er könnte es ja doch denken. So etwas wie, also bei dieser Tussi hätte ich jetzt wirklich erwartet, dass sie glatt rasiert ist. Schade, hätte ich mir den Aufwand fürs Aufreißen sparen können. Denn in so eine pelzige Muschi stecke ich sicher nicht meinen wertvollen Lümmel. Also wenn er auch dreckig ist, aber ein Bär bin ich doch nicht, dass ich nötig hätte, eine Bärin von hinten zu nehmen und mich an ihrer glitschigen Fellöffnung gütlich zu tun. So würden die Männer denken, sicher. Man weiß es ja, was für Schweine das sind. Verdammt! Und dafür liebe ich sie ja so. Sie, die Männer, machen sich keine Gedanken. Nicht um ihr Aussehen, ihre Wirkung, ihren Geruch. Sie bahnen sich ihren Weg, unbezwingbar und unbeirrbar. Sie stehen für sich. Aber eine Frau könnte nie für sich stehen. Vielleicht ist alles wirklich ganz banal und hat mit dem biologischen Körper zu tun und den plastischen Organen, die wir daran vorfinden. Da steht halt dieser verdammte Pimmel raus beim Mann. Und der gibt ihm Selbstbewusstsein, lässt ihn glauben, alles schaffen zu können. Nicht nur, weil er so schön raussteht, weil er ihn immer beim Pinkeln daran erinnert, dass er ja wirklich was auf dem Konto hat oder in der Unterhose hat. Dieses gute Stück. Nein, sondern auch, weil er sich insgeheim sicherlich mit der Frau vergleicht und bei sich denkt, wie niedrig ich auch sinke und wie viele Schläge ich im Leben einstecken muss. So wie die Frau bin ich ja doch nicht. Die hat nicht mal was zwischen den Beinen. Nur gähnende Leere und ein Loch, das sich Vagina nennt, im Intimbereich. Wie lächerlich. Was soll man damit anfangen? Natürlich warten sie auf uns Männer und das müssen sie, anders kriegen sie ihre Lücke ja nicht gefüllt. Ich fülle eure Lücken, aber glaubt bloß nicht, ihr könntet mich festhalten. Ich lasse meinen kleinen Mann nicht einzwängen, zerquetschen, einfangen von eurer Spalte. Nein, wenn ihr Ansprüche stellt, na, dann stoße ich ihm nochmal kräftiger zu und schaue, dass ich schnell rauskomme. Abgespritzt oder auch nicht, nur noch weg von dieser Möse. Egal, wie herrlich sie duften mag und schnell nach einer anderen Frau gesucht und ihre Möse erkundet, ihre Spalte erstmal glitschig gemacht. Oh ja. Also es ist ja immer so eine Abwechslung. Diese ist Grundposition ist die Frau, die reflektiert, aber sie macht sich Gedanken, was denken die Männer und formuliert das dann aus. Deshalb teilweise auch aus männlicher Position, aber immer ausgehend von dieser Grundreflexion, von diesem Grundsubstrat, die weibliche Reflexion hier, die Frau, die sich Gedanken macht. So denken die Männer. Ich kann es hier ausbuchstabieren. Ich weiß es, weil ich viele von ihnen gehabt, geliebt und sie es mir gestanden haben. Moment. Ich weiß es, weil ich viele von ihnen gehabt, geliebt habe und sie es mir gestanden. Ja, sie bilden sich ganz schön was ein auf ihren Schwängel. Und Vagina, Vagina, was soll das sein? Das klingt doch nach nichts, muss ich leider zugeben. Obwohl ich sehr stolz auf meine Vagina bin, auch auf den periodischen Blutfluss und diese Frauendinge wie Menstruation. Was für ein schönes Wort. Ich menstruiere, also bin ich. Wow, nice Showtitle. Ja. Menstruiere, also bin ich. Yes. Im Gegensatz zum Mann, der die Monate dumpf vorbeiziehen spürt, ohne in seinem Körper dieses reelle Zeichen zu sehen, dass nun wieder einmal ein Zyklus erfolgreich beendet oder begonnen wurde, ganz wie man es ansieht. Die Vagina, die ist nicht nur eine Röhre, die ist meine Waffe. Ich sehe jetzt sie zumindest so und mir ist egal, wie die Welt sie oder mich sieht. Mein zweites Ich, ja, sie gibt mir Sicherheit. Ich werde ja doch immer in der Lage sein, einen Mann zu verführen. Das erinnert übrigens auch an den Freud-Text, der Einstieg. Ich weiß ja doch, ne? Diese Wendung verwende ich gern. Irgendwie das mit dem Doch, ja. Ich weiß ja doch. Aber sehr wichtig hier, bleiben wir dabei. Die Vagina gibt ihr Selbstvertrauen. Einfach diese Macht über den Mann. Ja. Einen Mann zu verführen. Der Duft meiner Möse soll ihn locken, soll ihn brünftig machen und aufschreien lassen und sagen lassen. Ich muss um jeden Preis in dieses Loch vorstoßen, zustoßen, vordringen. Bevor ich das nicht schaffe, hat mein Leben gar keinen Sinn und keine Richtung mehr. Es gibt nur noch diese eine Richtung und diese Frau gegenüber hat mich am Haken. Ich versuche ganz normal bürgerlich zu tun und eine beiläufige Unterhaltung in Gang zu halten, aber eigentlich brennt es nur im Schritt und mein Ungetüm will losgebunden werden und losgelassen auf ihre Fotze oder auch auf ihre Brüste, ihren ganzen Körper, in die Achselhöhlen will ich auch mal hineinbohren, denn von ihr, dieser lockenden Bergnymphe, kriege ich den Hals nicht voll. Und ja, das ist mein Triumph als Frau. Hier im Sexuellen herrsche ich. Mag der Mann im bürgerlichen Alltag auch höher gestellt sein und gerade wegen der erwähnten Abstehung und Plastizität seines Geschlechtsorgans, auf das er sich wunderbar einbildet. Aber hier im Bett und im Akt der Verführung, da regiere ich über ihn und führe ihn an der ganz kurzen Leine. Denn, sagen wir es offen raus, der Mann ist ein Gefangener seines Begehrens. Lässt er sich davon zu sehr in Atem halten, dann verspritzt er sein weißes Gold, sein Sperma, zu früh und muss sich den wohlverdienten Vorwurf gefallen lassen, nicht an unsere Befriedigung zu denken. Er muss auf der Hut sein, muss was leisten. Vor allem das Wechselspiel von Zurückhalten und Vorpreschen muss er beherrschen, sonst wird er beherrscht, ihm entgleiten die Zügel. Aber wir Frauen, wir können uns ganz hingeben, können ganz subjekt und ausgeliefert sein. Ich will ja nur erfahren, was du für mich in petto hast. Punkt, mehr nicht. Es ist so, auch wenn ich mich dafür hasse, ich warte, lasse den Mann herankommen, will, dass er sich verausgabt und mir 1000 Lustschauer versetzt. Meinen eigenen Orgasmus kann ich immer noch hinauszögern, das ist nicht das Problem. Ich komme, wann ich will als Frau. Aber so schnell, wie viele Männer fertig sind, kann ich ja gar nicht kommen. Also ein bisschen erregen müsst ihr mich schon. Und ich meine, okay, einerseits verstehe ich es als Zeichen der Wertschätzung meiner Attraktivität, wenn ein Mann sehr schnell ejakuliert. Andererseits müssten sie sich doch ein bisschen im Griff haben, zumindest nach den ersten paar Malen, wenn man sich schon ein bisschen eingeübt hat als Paar, wenn man aufeinander abgestimmt und nicht mehr so nervös wie beim ersten Tastabgleich mit nackten Tatsachen ist. Kurze Zwischenbemerkung, liebe Leute. Also, was mir... Ich sollte diesen Text eigentlich so runterlesen, aber ich komme da nicht so... Subjekt oder Objekt? Eigentlich... Ich habe hier Subjekt geschrieben, aber eigentlich ist doch so, die Frau ist der Objekt und also ist auch Subjekt ihre Lust und so, aber ich meine, der Mann rückt da an mit seinem Werkzeug, verrichtet die Arbeit und ja, es kann ja auch anders gehen, es gibt auch Cowgirl-Positionen und andere Positionen, die sehr wichtig sind zu instruieren, da, ja, vielleicht kann ich da, also für mich selber ist man, muss ich mich da bilden, aber ich finde, das wäre eigentlich genau diese Aufgabe der Sexbildung, vielleicht kann ich das leisten in meinem Podcast dann über, ja, das ist Zukunftsmusik, ne? weil ich finde das einfach wichtig, genau diese Stellung auch durchzugehen. Und warum war das so ein Meme mit 69? Das war, als ich Abi gemacht habe, war das ein Mega-Meme und überhaupt deshalb, meine Mitschüler wollten deshalb am 6.9. die Abschlussfeier feiern, obwohl das in Argentinien damals noch mitten im Schuljahr war, ne? Das macht gar keinen Sinn, aber ja, einfach nur, dass es der 6.9. halt ist, weil das Schuljahr geht ja bis Dezember, ne? Und wow, einfach nur 69 wegen dieser Yoga oder wie heißt das, so, ja, jedenfalls dieses ostindische, ostasiatische Ding, mit den ganzen Sexstellen, Kamasutra und so, Sexbuch. Und ja, die 69-Stellung soll besonders schmackhaft sein, dass da beide was zu kauen haben, ja, das ist das Ding, glaube ich. Dass man so ja, denkt, beide werden stimuliert gleichzeitig, gegenseitig. Ja, aber kurz einfach diese Frage, Objekt oder Subjekt, mir scheint es einfach so, was die Frau beschreibt, ist doch, dass sie sich zum Objekt macht. Und das muss ja nichts Schlimmes sein, wir denken immer daran heute, wenn wir über Feminismus reden, ja, die Frau ist Objekt und das ist ganz, ganz schlimm, dass der Mann da über sie gebietet. Und ja, das ist in dem Sinne auch schlimm, wenn wir über soziale Rollen reden, meine ich, dann will ich auch nicht, dass die Frau so ein Objekt ist und das ist der Vorwurf, den ich aber tatsächlich an Frauen auch machen muss, dass sie sich selber zum Objekt machen. Einerseits mit dem, ja, dass sie immer warten auf unsere ersten Schritte in der Dating-App, immer abwarten, was schreibt der Mann, wie geht's dir, was machst du, dies, das. Immer einfach, oder bei sehr vielen Frauen, einfach 80% oder mehr, habe ich dieses Verhalten so beobachtet. Und das ist aber nicht alles, also auch, dass man sich auf andere Weise zum Objekt macht, meine ich. Und einfach dadurch, dass man im Mann dieses große Subjekt sehen will, das hat dann nicht nur mit den ersten Schritten zu tun, aber einfach, dass man, das, was ich über Benjamin Stuttgart-Barré referierte, ne? Ah, vielleicht sollte man diese Tweet-Kette oder diese Amazon-Rezension noch vorlesen, die ich da erwähnt hatte letztes Mal. Also, dass es für die Frau dann aufregend ist, wenn der Mann dieses grandiose Subjekt ist, dass sie überragt, dass über ihr steht und ja, dass sie das Gefühl, in ihrem Leben passiert was und sonst waren ihre Dates, ihre Matches da auf Tinder immer langweilig. Also das war es, was diese Amazon-Rezensentin schrieb, was ich ihr letzte Folge referierte. Da passiert plötzlich was, wenn was mit ihrem Boss, mit ihrem Chef dann irgendwie sich anbahnt. Und ich interpretiere das so, dass Frauen in uns Männern irgendwie dieses große Subjekt sehen wollen, den autonomen Herrscher und Beherrscher, den sie dann aber auch wieder beherrschen, einfangen, Disziplinen. Aber da ist halt von vornherein ja ein Denkfehler drin, meine ich. Wenn ihr uns in diese Position stellt und buxiert, dann könnt ihr doch nicht nachher kommen und sagen, ihr wollt uns aber wieder einordnen und beherrschen und wir sollen mal ernsthaft eine Beziehung denken, ne? Ernsthaft Familie gründen und so. Also irgendwie geht das nicht ganz auf, finde ich. Da liegt ein Widerspruch drin und das muss man offen artikulieren. Aber ist gar nicht so der Punkt, weil in diesem Text, ja, da bin ich jetzt nur kurz drüber gestolpert, aber eigentlich hat dieser Text überhaupt nicht mit dieser Problematik zu tun, sondern diese Problematik, dass Frauen in uns das große Subjekt sehen wollen und sich selber damit in der sozialen Interaktion zum Objekt machen. Diesen Vorwurf muss ich schon so rausschleudern, sage ich. Und das, ja, es hat mit meinen ganzen vergangenen Folgen zu tun und habe ich da hinreichend artikuliert. Aber eigentlich nicht in diesem Text. Eigentlich hier geht es nicht darum, hier geht es um den nackten Akt. Hier geht es überhaupt nicht darum. Und die sozialen Beziehungen, die kann man vielleicht dann später auf Basis dieses Texts analysieren. Aber ich sage nur, hier ist eigentlich was ganz anderes. Es geht um Sex, es geht irgendwie darum. Aber andererseits, ja, im Sex, es gibt keine reine biologische Lust, es ist auch die soziale. Warum ist dieser andere so anziehend? Klar, weil er Chef ist oder auch, das muss ja nicht so sein, dass er mächtiger ist. Auch eine Frau, die mächtig ist, natürlich ziemlich. Eva Illus, weil sie so intellektuell ist, zieht mich irgendwie an oder ja, zumindest scheint sie mir begehrenswert. Und so ist es irgendwie eine Frau, die die auf mich einen herrschsüchtigen, diktatorischen Eindruck macht, die würde ich auch sehr sexy finden. Aber also es fließen da immer soziale Faktoren mit ein, fließen allerlei Sachen mit ein in die Sache, in die Wahrnehmung, warum wir eine Person als attraktiv empfinden oder dann auch im Sex besonders stimuliert werden. Das Kopfkino, ich meine, was geht da ab im Kopf? Das ist die Realität, die reale Auswirkung ab, aber es sind nur Vorstellungen im Kopf und so. Kehren wir zurück zum Text. Das ist mein Punkt. Also es ist, was ist nicht klar, was ist dieser Stoff des Textes? Das Materielle, dass man sich streichelt und reibt und küsst, aber ist diese weibliche Sehnsucht nach dem Ausgeliefertsein, erfahren, was du in petto hast, lieber Mann, ist das vielleicht auch metaphysisch, also ich meine nicht physisch und es ist nicht ganz klar, ich weiß nicht mehr, was rede ich hier überhaupt, weiter im Text bitte, oder ja, metaphysisch, das erinnert an die Religion, ja, da ist auch die Rede, bei Bataille, genau, habe ich das gelesen, die Frage, inwieweit jetzt solche mystischen Erfahrungen, die von Frauen beschrieben wurden, auch eine Art, einfach, ja, eine Art versteckter Orgasmus waren. Margarete von Navarra war diese eine Nonne, die aus Mexiko, oder, nee, das war Sor Juana de la Cruz, aber ja, also, dass es da so Erleuchtung gab, mystische Erfahrung, der göttliche Geliebte drang in sie ein und das wurde da beschrieben bei Bataille und in ihrem Herz fühlte sie diesen Strahl der Wärme und so. Und war das nicht einfach ein Orgasmus, fragte dann eine andere Forscherin. Also solche religiösen Erfahrungen sind irgendwie auch physiologisch erklärbar oder könnte man rückwirkend dann so deuten, diese Erfahrungen von, ja, ich weiß nicht, wer da zitiert. Margarete von Navarra wird immer von Lacan zitiert. Und da ging es aber noch um jemand anders. Auch um irgendeine christliche Mystikerin bei Bataille jetzt. Aber weiter im Text. Bataille und Lacan übrigens, wie ich schon mal erwähnt habe, auch die gleiche Frau geliebt. Und das muss ja nicht zu Problemen führen. Man kann damit aufgeklärt umgehen und jedenfalls ja. Die Verbindung, es werden neue Verbindungen eingegangen. Wie Goethe schon beschrieb in den Wahlverwandtschaften, das ist wie chemische Elemente oder eben chemisch, wie ich hier gern sage. Ja, es ist doch logisch, das löst sich die Verbindung auf und dann diese Viererverbindung in Goethes Wahlverwandtschaften, also zwei Zweierpaare, die verbinden sich dann halt andersrum. Kreuzweise, das ist die Überkreuzliebe, die ich da beschrieb in der anderen Folge, vor zwei oder drei Folgen. Also ja, so ist das. Goethe hat das damals schon erkannt. Es ist doch irgendwie logisch, wissenschaftlich. Ja, da findet sich dann doch eine Affinität des einen Stoffs zum anderen. Oder einfach durch die Zeit, ja, manche Zustände sind nicht stabil in der Chemie, manche sind stabil. Und dann löst sich es wieder auf. Und ja, aber jetzt weiter im Text. Das ist aber wichtig mit der Amalgamie, mit der Chemie. Doch ein bisschen im Griff haben. Tastabgleich mit nackten Tatsachen ist. Wenn er sich so einfach gehen lässt, was ist ihm der sexuelle Akt mit mir dann überhaupt wert? Will er nur schnell seine Befriedigung, um wieder seine Ruhe zu haben, vor dem brennenden Verlangen nach Geschlechtsverkehr? Schon so weit, wir sind schon über die Hälfte des Texts rausgeschossen. Aber nee, wir sind ungefähr bei der Hälfte. Verkehr, was für ein schönes Wort. Ganz gleich wie die Autos und Züge durch die Städte rasen, ist auch dieser intimste und schönste aller Verkehre. Aber ja, vielleicht wollen so viele Männer einfach mal kurz verkehren, wie man in einen Zug steigt, um von A nach B zu kommen. Und B, das Ziel wäre hier, ihren Freunden erzählen zu können, sie hatten mal wieder Sex, sie haben es getan, haben eine Frau rumgekriegt und jetzt sind sie einfach stolz auf sich und fühlen sich männlich und anderen Männern überlegen, die es nicht so weit schaffen. Ach, diese Männer, immer vergleichen müssen sie, immer besorgt, ob sie nicht zurückbleiben. Aber wichtiger als die Länge seines Schwanzes wäre mir, dass einer sich mal zurücknimmt, dass er unseren Sex für so wichtig nimmt, dass er sich anstrengt, nicht gleich bei den ersten Stößen zu kommen. Aber viele sind wahrscheinlich so begierig und haben so lange Jahre auf die nächste Frau gewartet, die sich ihnen darbietet, dass sie in dem gloriosen Moment des Vollzugs einfach nicht mehr anders können und aus Scham abspritzen. Scham, nur ein einfacher Mann zu sein, ohne übermäßige Sexualerfahrung, ohne spezielle Kenntnisse in der Handhabung und Engführung dieser Dinge, Organe und Vorgänge. Aber nun gut, dazu sind wir Frauen da. Man muss die Männer immer beruhigen, ihnen das Gefühl geben, sicher aufgehoben und gut verwahrt zu sein, dass nichts schiefgehen kann, dass man sie lieb haben wird, egal was kommt. Das habe ich aus zahlreichen Erfahrungen gelernt. Wenn man so rangeht, dann lässt sich der Mann länger dazu bringen, es zu treiben, im penetrativen Akt, ohne zu schnell zu kommen. Aber ich finde, es sollte sowieso normal sein, dass der Mann viel mehr Zeit der Befriedigung der Frau widmet und zwar auf anderen Wegen mit Händen oder der Zunge an ihrer Muschi ansetzt und sie leckt, saugt, zieht, alle Körperstellen abküsst, bis die Frau schreit und kommt. Ja, und hier kann man eben viel länger ziehen, was paradox ist. Einerseits sind wir Frauen viel empfindlicher, reizbarer, wollüstiger. Andererseits aber kommen die Männer schneller zum Ende, trotz ihrer im Vergleich zu uns wohl mageren Lustschau, die ihnen kaum mal ein Stöhnen, höchstens ein leichtes Keuchen und grenzdebiles Luftschnappen kurz vor dem Orgasmus abbringen. Viele Männer denken, es sei doch normal, dass die für Oralbefriedigung aufgewendete Zeit paritätisch verteilt sein müsse. Aber nein. Der Mann sollte 10-mal mehr Zeit an der Möse lecken als die Frau an seinem Schwanz. Leider lassen die meisten jungen Gören heute alles mit sich machen und nehmen es als selbstverständlich gegeben, dass sie dem Mann erstmal einen blasen sollten und er sich dann eventuell nicht mal dazu herablässt, es ihnen wenigstens mit gleichem Zungenschlag zu vergelten. Es hat alles mit der Pracht und Würde dieses Organs zu tun. Der Penis. Ich komme einfach nicht um ihn rum. Natürlich könnte man auch einen Dildo verwenden. Aber doch, es hat was ganz Mystisches zu denken, dass er, der Mann, nun sein filigranes Werkzeug in mir einsetzt. Auch wenn die Klitoris ja viel empfindlicher ist als die Scheideninnenwände und man deshalb eigentlich leichter zum Höhepunkt kommt durch orale Befriedigung oder Handarbeit. Aber es ist doch ein unvergleichliches Gefühl, ihn in sich zu spüren, ihn, den Mann, vertreten durch seinen intimsten Teil, nicht seine Hand, nicht seinen Mund, sondern sein Penis, sein Stock, sein hartes Gerät, das er ansetzt, wenn es ihm zu heiß wird, wenn er in Wallung gerät. Und ich weiß schon, wie ich das mache, ihn in Wallung zu versetzen. Das ist das kleinste Problem. Und ja, zu denken, er bewegt sich jetzt in mir und fühlt dabei auch was ganz Besonderes, das ist das Höchste. Was Besonderes für ihn, einerseits in dem Sinne ganz physiologisch gedacht, dass seine Nerven auf der Eichel und am sonstigen weichen Penisgewebe jetzt aufs Äußerste stimuliert werden. Und sicher tut auch ein Blowjob gut, aber die Vaginawände, glaube ich, stimulieren und treiben doch nochmal anders. Sind ja extra dafür angefertigt, ihn, das männliche Geschlechtsteil, wohlsamten und getreu der Passform aufzunehmen. Kurz Blowjob. Nein, ich muss einfach weiterlesen. Keine Bemerkung, bitte. Einfach weiter bis zum Ende. Aber andererseits, und vielleicht erregt das ihn noch viel mehr, ist da ja diese symbolische Sache, den Akt mit einer echten Frau zu vollziehen, endlich nicht mehr auf Masturbation angewiesen zu sein. Die soziale Stellung, die gehabter Sex vermittelt, all das also muss sich in ihm aufballen zu einem Berg, den er zu stürmen meint. Wenn die Frau sich ihm ausliefert, sich nackt auszieht und ihn verlockend zu sich ins Bett ruft. Endlich in einer Frau sein, endlich ein ganzer Mann sein, endlich selbstsicher und gewappnet für das Leben durch die Straßen gehen. Wer einmal in einer Frau war, dem öffnen sich alle Türen, der glaubt wieder an sich, mag er vorher auch noch so verloren und verdrießlich gewesen sein. Aber gut, brechen wir an dieser Stelle ab, ich spekuliere zu viel. Ich sage hier ganz deutlich und ehrlich, diese sprudelnden Selbstbekenntnisse und Imaginationen sind auch nur Früchte meiner unbefriedigten, darniederliegenden Libido. Ich wünsche mir so sehr, dass er, egal wer oder sagen wir fast egal wer, kommt und mich nimmt, mich an der Hand nimmt, mich in ein Café ausführt und endlich den nächsten Schritt tut und mich über die Wäscheleine ins Bett stolpern lässt. Ah, das ist ein Jennifer Rostock-Song. Du willst mir an die Wäsche. Zitat daraus. Ja, er soll mich flachlegen oder was auch immer ihm für ein Wort gefällt zu benutzen, um das zu umschreiben, worauf wir alle so geil sind. Aber das mit der Wäscheleine und dem Stolpern finde ich am schönsten, weil es eine gewisse Unschuld ausdrückt. So, als würde man dadurch ungeplant und ungewollt im Bett landen. Aber jetzt, wo man schon einmal liegt, da wäre es doch Verschwendung, sich nicht ein paar gegenseitige Streicheleien zu verschaffen. Und vor allem besamen soll er mich, seinen Samen verschleudern. Ich habe doch auf dich gewartet, mein Löwe, dass du, der du ja sonst nur den ganzen Tag im Schatten liegst, wie die männlichen Löwen es zu tun pflegen, bei meinem Anblick doch aufspringst und wild wirst und gar nicht an dir halten kannst. Das erregt mich so sehr. Sonst so faul und träge, doch bei mir machst du eine Ausnahme? Ja, hab ich dich denn erregt? O Löwe, gern arbeite ich Tag und Nacht, bringe Jagdbeute herbei und ziehe die Kinder groß, wenn du mich nur so anblickst mit deinem Blick und deiner Mähne. Aber halt, eigentlich sollte ich das nicht denken, weder als Löwin noch als Menschen, denn sonst fühlt er sich ja nur bestätigt in seiner Trägheit. Jedenfalls ist dein Samen ja das materielle Zeichen. Was ich gerade dachte, der Herr der Schöpfung, ja, der bequemt sich dann nicht mehr. Und er, weil er hat das Gefühl, mit dem Samen hat er alles gespendet, das Zeugnis. Zeugnis testes, sagt Lacan übrigens, kommt vom lateinischen Hoden. Man schwört immer bei seinen Hoden, legt Zeugnis ab. Ich weiß nicht genau, was er damit meint. Aber egal, das ist jetzt der letzte Abschnitt. Bleiben wir hier bitte eng am Text, Engführung, auch ein Begriff von Lacan. Es ist nur noch ein Abschnitt bis zum Ende. Jedenfalls ist dein Samen ja das materielle Zeichen, dass ich dich erregt habe und das danke ich dir. Mag es auch noch so beschwerlich sein, eventuell aus dem Samenerguss resultierende Kinder großzuziehen. Du schenkst mir dein Begehren, mich wählst du aus, das macht mich ganz froh. Und nicht nur wählst du, du rückst auch wirklich vor, gibst mir dein feuchtes Substrat, das meine weiblichen Nährböden befruchten soll. Oh, so hab ich es gern, reib mich ein, stoß immer weiter zu, bespritze mich. Wenn du eine unendliche Lustquelle hättest, dürftest du mich auch vollpumpen, bis alles wieder aus mir herausflösse, bis ich überquelle und gar nichts mehr aufnehmen kann. Aber für dich will ich immer noch aufnahmefähig sein, selbst gegen die biologischen Randbedingungen, über die Grenzen des Machbaren hinweg, will dir meine Weiblichkeit geben, so wie du mir deine Männlichkeit schenkst. Gut, dann ist da noch ein kurzer Abschnitt angefügt an den Text, aber das hatte eigentlich thematisch nichts damit zu tun, sondern damit, dass da ein Freund wiederum vorbeikam, ein sehr netter männlicher Freund zum Männerabend. Und da schrieb ich was auf über diese Sache, allein zu sein. Und ja, man sehnt sich nach den anderen, aber es ist so komisch, dieses Allein, wie es in dem Text zum Ausdruck kommt. Sie war auch schon lange allein oder ihre Libido liegt da nieder, wurde nicht befriedigt, nicht erfüllt. Und irgendwie diese Freundschaft, das gibt einem ja auch was. Da, genau, wir sollten den Sex, die Liebe nicht immer so hochhängen, wie wir es gewohnt sind. Nämlich. Das ist auch der Punkt, durch die Monogamie wird dieses Phantasma erzeugt, wie ich sagte vor 2-3 Folgen. Oh, als sei Sex so und oh, kann man gar nicht an sich halten. Aber man kann doch oder man kann es doch. Schau mal, das ist auch der Punkt, ja, das Stimulieren, das ist nicht rein körperlich, ist es nicht runterzubrechen auf dies oder das. Aber deshalb, glaube ich, glaubt man daran, es müsste alles kompliziert sein und schmerzhaft dialektisch, immer, da muss immer der Schmerz, die Tragik mit reingemischt sein in die Liebe, weil nur dann wird sich's aufschaukeln zu der höchsten Höhe des Genießens. Und das ist aber leider der Fehler, weil da macht man so tragisch und schmerzhaft, dass man am Ende gar nicht mehr lieben kann, weil man sich verstrickt in diesen Streitereien, so wie ich auch mit meiner Ex-Freundin. Aber gut, da ist wirklich noch sehr angenehm, sage ich, selbst diese Trennungszeit fühle ich einfach, die Verbindung zu ihr wächst täglich und ja, wir sind uns da einfach so einig, das richtig ist, getrennt zu sein oder zumindest, naja, wie auch immer. Also ja, die Monogamie, die Sache, Fixierung oder die Ernsthaftigkeit auch. Die Monogamie ist gar nicht so der Punkt, sondern wie ich schon damals in Folge 157, 58 sagte, das ist nur so ein Vorwand, das, was ich vorschiebe, weil man muss irgendwie begrifflich ja adressieren, was ist das, gegen was ich ankämpfe. Aber eigentlich besser ist das aus letzter Folge von heute Morgen von Eva Illus, das Frauen, dass die weibliche Sehnsucht nach Ernsthaftigkeit existiert. Ja, Seriousness. Ja, also das meine ich, dagegen gehe ich an, gegen die Seriosität in der Liebe. Ich will nicht seriös sein, nee, sorry. Ich bin ja schon so seriös genug als wirkliche Person. Also die Leute, die mich persönlich kennen, die wissen doch, dass ich so bin. Stocksteif, könnte man sagen, oder irgendwie so jedenfalls schüchtern. Aber wie auch immer, da ist doch logisch, dass ich in meinem Privatleben oder vor allem in der Liebe im Intimen nicht so sein will und nicht ernsthaft. Und ja, das tut mir leid, meine Freunde, ich liebe sie so sehr, mein peruanisches Vögelchen, aber ich will nicht so sein, nicht so bürgerlich lieben und nicht, also, und ja, also, ja, und das Bastard, ja. So, die Ernsthaftigkeit, ich weiß nicht, die brauche ich für meine Literatur oder für was auch immer, das ist ernst für mich, aber egal, also, kommentieren wir noch kurz was zu diesem Text hier und dann ist auch gut. Blowjob, was ich mich frage, ist, ob sich Männer mehr danach sehen, nach dieser oralen Befriedigung oder Frauen, weil, wie gesagt, für Frauen natürlich die Stimulierung der Klitoris irgendwie ist intensiver, jedenfalls sind da deutlich mehr Nerven natürlich als in der Vagina drin. Und irgendwie ist das intensiver in dem Sinne, aber klar, man kann auch so intravaginal befriedigen, auch mit der Hand. Also, ich weiß nicht, das ja, ist individuell sicher auch verschieden, variiert von Individuum zu Individuum, was man da präferiert. Aber ich meine, so gesehen macht es eigentlich mehr Sinn, dass für Frauen diese Oralbefriedigung auch einen höheren Stellenwert hat. Und wie sie hier ausdrückte, ja, die Männer sollten da 10-mal mehr Zeit drauf verwenden als jetzt andersrum. Und ja, ich weiß es nicht. Also es hieß mal, oder ich habe das gelesen, für Männer angeblich, ganz wichtig ist es immer wichtig, zu penetrieren, zu diesem penetrativen Akt zu kommen. Aber ich glaube das nicht so, oder ich glaube nicht so, dass es wichtiger ist als für die Frauen, weil es ist genau dieser Punkt, den ich hier ausdrückte, ihn in sich zu spüren und oh, sein wichtiges Stück, dass das einem auch was ganz Entscheidendes gibt. Und umgekehrt als Mann vielleicht auch, aber da liegt der Hase im Pfeffer, da kam in dem Text auch schon raus, dass für den Mann eher um das Symbolische geht, um das Kommunikative, das Band zu seinen Freunden herzustellen, ja, zu sagen, ich habe mal wieder eine Frau verführt, darüber schrieb Eva Illus ja, ja, ein Triumph über andere Männer, man hat sich durchgesetzt im Wettbewerb und das ist der eigentliche Genuss für den Mann, nicht so sehr der physiologische, der Sex, der wirkliche materielle Kontakt, sondern dieses Zeichen, ich war's wert, ich bin noch wer im Markt, ich kann da was erobern, kann da eine Frau besitzen, aber es reicht mir dann halt so, ja, einmal Sex haben oder auch nur zu reden, ne? Auch nur mal kurz ein Date zu haben oder so. Und der Punkt ist, dass, ja, wie Illus dann schrieb, interpretierte jedenfalls diese männlichen Verhaltensweisen, dass, naja, eine seriöse Frau, eine Frau, die es ernst meint, ist in dem Sinn dann nicht interessant, weil es stellt keinen Triumph über andere Männer dar. Aber warum, frage ich mich, oder ja, also ist das dann so gedacht, dass da gesagt wird, naja, diese Frau, die will sich ja sowieso binden, also die will sich sowieso irgendwie hingeben einem Mann und das ist zu einfach in dem Sinne ein Easy Girl, weil sie sucht was Festes und so. Ist ja klar, dass sie dann Sex haben will mit dir, weil sie halt denkt, du bist dieser eine Mann. Und was Männer aber eigentlich suchen, ist die Bestätigung ihres erotischen Potenzials, dass sie es wert sind. Und nicht nur so als bürgerlicher Mann, ne, der ja das Geld nach Hause bringt und deshalb auch von der Frau so geliebt wird und so, ja, sie will eine Familie mit dir gründen, was Ernsthaftes. Und also das steckt ja so drin in diesem Illustext, ne, dass für Männer deshalb dieses erotische Zeichen wichtiger ist, zu sagen, die Bestätigung zu erhalten, ich bin so attraktiv und ich kann mich durchsetzen. Auch für Frauen das sicher wichtig ist, aber irgendwie, naja, also gut. Also das sind alles Spekulationen, ne? Aber ich will auch nicht sagen, dass ich wenig Erfahrung im Sex habe, wie es da hieß in dem Soriana-Gedicht. Nee, das ist alles auch fiktional, ist künstlerische Freiheit. Ich ich verbitte mir da Spekulation über mein Intimleben, ja, liebe Hörer, oder jedenfalls Interpretationen meiner Texte sind immer gern gesehen, aber eben keine Spekulationen zu meinem Privatleben, bitte, ja? Das verbiete und verbitte ich euch, oder mir, oder ja. So, jetzt, hier wollte ich noch was zu sagen, menstruiere, also bin ich ja, könnte ein guter Showtitel sein, Episodentitel. Was wollte ich noch sagen jetzt? Aber, einfach kurz von A nach B kommen, genau, das ist dieses Elo-Stack. Ja. Was Mythisches, Mystisches. Die Nerven auf der Eichel, klar, die sind da viel, da ist natürlich das ähnlich wie mit der Klitoris sicher nicht so dicht besetzt wie die Klitoris, die ja so kleines, eng oder wenig Oberfläche hat. Aber auf der Eichel natürlich auch sehr, sehr viele Nerven, deshalb sehr reizbar, sehr gut stimulierbar. Aber auch da ist es alles auch Kopfsache im Grunde. Deshalb auch als Mann, ne, wie verzögert man das raus, nicht so schnell ejakulieren. Im Grunde kann man es ewig rauszögern, habe ich das Gefühl, oder zumindest, wenn man wirklich trainiert ist. Aber das ist der Punkt, da, um sich zu trainieren, muss man Zeit lesen. Und das stand bei Roberto Bolaño in seinem wunderbaren Werk 2666. 2666, sehr gutes Werk. Sein Magnus Opum, das er das ganz zum Schluss, kurz vor seinem Tod, geschrieben hat. Da geht es um vier Literaturwissenschaftler, die sich da über Kreuz verlieben und so. Erst nur drei von ihnen und dann eine Frau, drei Männer und dann, ja, da geht es durcheinander und ineinander über. Und aber da, was wollte ich sagen? Ach, mein Gott, also ja, alle seine Bücher, vor allem die Wilden Detektive empfehle ich. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch von Bolaño. Die Wilden Detektive kann ich vielleicht auch mal wieder was vorlesen, hatte ich ja schon mal in 142, ne? Nicht reinkommen. Ah, diese ewige Frage mit der Ejakulation oder Penetration, was war nochmal gemeint damit? Ne? Kommen, reinkommen. Ne? Ich kann es nicht sagen, sagt ihr es mir, Leute, schreibt da wirklich einen Kommentar. Das wäre die Frage, wo ich mir wirklich Feedback zu wünschen würde. Habe ich das ganz falsch interpretiert oder zu Unrecht da Heinrich von Behrenberg, den Übersetzer, da der falschen Übersetzung gezeigt oder Vorwürfe da rausgeschleudert? Also Heinrich von Behrenberg übrigens, der Übersetzer, ja, weil der wird von Bolaño sogar auch einmal erwähnt in einem seiner Erzählungen. Ja, er trifft sich da mit Heinrich von Behrenberg, mit seinem Übersetzer in Berlin. Aber jetzt gar nicht der Punkt, oh mein Gott, Bolaño, was mit diesen vier Literaturwissenschaftlern, ne, diese. Ah, genau. Also da sind Franzose und ein Spanier, die konkurrieren dazu erst um die Gunst der einen Engländerin, Liz Norton. Und der Italiener ist dann noch aus dem Spiel, ne? Der soll am Ende, der wird da am Ende ins Spiel kommen. Aber Spanier gegen Italien, nein, Spanier gegen Franzose. So, jetzt sagt Bolaño aber ja, Pelletier, der Franzose, hatte halt den Vorteil, dass er einer Kultur angehörte, die klar eine Überfülle reichhaltige Literatur an erotischem Material produziert hat. Genau. Und der Spanier hatte eben diesen Nachteil, einer Kultur anzugehören, die oft den, ich weiß nicht, die Obszönität, den Machismo mit der Erotik verwechselt hat. Das schreibt Bolaño sehr gekonnt. Ich weiß nicht, ob ich es hier habe. Nee, ich glaube das nicht, dieses Werk. Aber diesen Nachteil hat der einfach und also nicht nur in dieser Kultur aufgewachsen zu sein, sondern auch einfach weniger gelesen zu haben. Pelletier, der Franzose, war gebildet durch die Lektüre von Sade. Da muss man sich also stahlhart machen, sage ich euch. Männer und Frauen gleichermaßen. Aber man muss sich bilden, man muss sich anreichern mit Vorstellungen. Und das kann mein Material hier vielleicht auch teilweise liefern, aber greift nicht, wenn ihr sicher sein wollt, greift lieber auf diese Klassiker zurück, auf Sade und so weiter. Das wird euch helfen auf jeden Fall. Und da, das ist der Punkt, Bolaño brachte es in den Einklang, er brachte es in Zusammenhang, nicht damit ein guter Liebhaber zu sein, sondern speziell ganz konkret im Bett beim Sex ein guter Liebhaber zu sein. Da, und es da lang aushalten zu können, nicht zu so schnell zu kommen. Das konnte Pelletier eben, weil in seinem Kopf, dieses Kopfkino, diese Vorstellung und so, das war alles kontrollierbar für ihn. Er hat da alles durchdekliniert schon, eben mit diesen Sargtexten und so weiter. Also, weil das alles zu diesem Kulturschatz gehört und so. Und ja, wir sind nah an der Stunde, ich sollte bald abbrechen. Also ich wollte hier zu dieser Seite noch was sagen. Zurückhalt und vorpreschen. Ja, vielleicht war es das schon mit diesem Hinauszögern und so. Attraktivität. Ja, genau, hier hatte ich ja eine Pause gemacht nach den nackten Tatsachen. Nackte Tatsachen und Tatsachen. Auch so eine schöne Stelle, die hatte ich in einem anderen Werk aufgeschrieben. Genau, ich dachte nämlich noch, das könnte ich ausweiten zu einem ganzen, was weiß ich, so einer Erzählung oder einem Werk. Aber mir scheint es so eigentlich schon ganz gut vollkommen. Oder ja, ich könnte noch weiter daran schreiben, aber seit Januar irgendwie habe ich nicht mehr die Muße gefunden, darin zu schreiben und es fühlte sich nicht so an. Und ja, so ein Text kann doch auch mal für sich stehen, also ja, ich will einfach, ich will natürlich weiterschreiben und ich meine, ja, das könnte schon eine gute Grundlage sein für so einen Roman, aus Sicht dieser Frau also, die da einfach unbefriedigt ist, unglücklich in der Liebe, irgendwie im Moment einfach leer ist, ja, leer in ihrem Leben ist da nicht dieser Mann und sie wünscht sich eigentlich, dass dieser Platz gefüllt wird von irgendwem, wenn der sie doch nur auf einen Kaffee einladen würde und so, sie würde sich fast jedem hingeben oder jedem eigentlich oder ja, aber warum ist so schwer, ne? Ja, also ich glaube, das ist dieser Text und ich will einfach sagen, wow, wie geil ist das, vor allem, dass ich diese Worte, dass ich hier ganz anders schreibe als in meinem sonstigen Text. Ich wollte diese ganz obszöne Seite, vulgäre Ader auch von mir verstecken, vielleicht deshalb wollte ich nicht weiterschreiben, ne? Ich wollte mich rein verlieben, hat diese Liebe zu Lilia und so weiter oder was auch immer, ist ganz geistig, die göttliche Geliebte, ja. Die mich durchbohrt oder ja, Herz. Und deshalb irgendwie, ich schreibe nie mit so einem Wort wie Schwanz oder Muschi oder Möse. Das verwende ich sonst nicht in meinem Text. Und ich verwendete Möse einmal in dem Text über den 160 Fullers, den ich bei der Arbeit schrieb, als es so heiß war und die ganzen Mitarbeiter da in kurzen Hosen oder kurzen Röcken da saßen. Dieser Text also, wo davon die Rede war, naja, ich gerade in Wallung und so weiter und so fort. Soriana sitzt vor mir und in diesem Text jedenfalls, oh Gott, das war, ja, das war so vulgär, da zu sagen, hey, ich würde doch eigentlich gern nur einen Blick auf deine giststäubende Vulva werfen, deine Beine auseinanderschieben, um zu deiner Vulva hervorzulegen und dann Blick darauf zu haben. Jedenfalls, da schrieb ich zuerst auch Möse, aber das gefiel mir dann nicht. Ich korrigierte es, strich es danach raus und schrieb noch das mit dem Seestern. Das war dann das eigentlich Herzstück, weil es ist ja so, die Vagina, die ist so wie ein Seestern. Natürlich, die klammert sich da an, wenn der Penis einmal drin ist oder irgendwas drin ist, auch die Hand. Es kann so sein, dass dann konvulsiv sich einfach so verkrampft und sich so anfühlt für die Frau. Vielleicht, dass ihr ganzer Körper jetzt ihre Vagina ist und ihr ganzer Körper hält diese Hand oder dieses Stück, was auch immer, gefangen und in sich und zieht es in sich rein immer weiter an. Ja. So jedenfalls, sind diese Lustschau, da ist man wie paralysiert. Und deshalb ist wie ein Seestern, genau wie in dem Text da vorkommt dann, der Seestern klammert sich an den Felsen. Klar, er kriegt irgendwie die Nährstoffe ab da, ich weiß nicht wie, aber er will ja nicht ins Meer fallen, deshalb er klammert sich so fest an, das ist so fest, er weiß, er muss sich ankommen und genauso die Vagina, oder schließt sich da um jedenfalls, ja, es klammert und ich glaube, damit habe ich die Brücke geschlagen. Dieser Text war, vor allem diese Korrektur, die ich da vornahm, dieses Wort Möse strich ich raus und fügte das ein mit dem Seestern, das war entscheidend, das war verfeinerte den Text auf jeden Fall nochmal, raffinierte ihn. Aber das war die einzige Korrektur, genau, ich mache fast nie Korrekturen, aber da war es doch nötig. Und genau, das mit den vulgären Wörtern, also eigentlich sollte es normal sein, weil es sind so die umgangssprachlichen Wörter, wobei ich höre das nicht so, ich mit Freunden oder so, da ist nie davon die Rede, irgendwie Vulva, Möse, Schwanz vielleicht noch eher mal, aber eigentlich in Unterhaltungen, die ich führe, kommt das auch nicht so wirklich vor. Wenn dann früher mal auf den Pausen, da in der Schule natürlich, oder in Argentinien natürlich exzessiv das, was ich so lobpreise, einfach diese Inkorporation. Dass man die schmutzigen Worte hineinzieht in die Alltagssprache und vor allem auch weibliche Genitalien bezeichnet, wie die Vulva, damit die sonst im Deutschen ja völlig ausgeschlossen ist. Und man könnte sagen, du Schwanz, aber gut, du Muschi. Ja, ich weiß nicht. Also, so, und ja, irgendwie, wenn ich da Michel Houellebecq lese, der eben auch so schreibt über den Schwanz und so, dann ist es so, dass ich mir denke, oh, das, ist das nicht zu vulgär? Und jedenfalls in meinen eigenen Schriften will ich nicht so sein. Will nicht dieser Mann sein, meine Frau, meine Ex-Freundin, die auch sagt, ich bin der typische Mann, jedenfalls, der so Frauen sexualisiert. Aber, ja, also ich bin über eine Stunde, wow, dann habe ich aber ein Versprechen wiederum gebrochen. Vielleicht kann ich noch was rausschneiden, rauskürzen, die Pausen, Zwischenräume, elidieren. Und dann, ja, war es auch wieder eine runde Folge. Ja, der Text ist einfach sexuell. Ich kann dazu auch nicht mehr sagen, dass das Erregung widerspiegelt. War einfach generisch, irgendwie universalistisch. Und so sage ich also, ich meine, vielleicht sollte ich dieses Jennifer Rostock-Lied spielen, aber nee, weil ich will jetzt einfach mal weniger Lieder, weil das war exzessiv. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Budget ich habe. Das ist alles auch nicht so einfach auszurechnen. Aber jedenfalls sollte ich ja einfach wieder ein paar Folgen ohne Lieder machen. Dann gleicht sich das aus. Und ich kann euch das ja hinterlassen da in den Shownotes. Könnt ihr draufklicken auf den Link. Ne? Also, liebe Hörer, ist auch nicht so schwer. Hört euch das auf jeden Fall an. Du willst mir an die Wäsche. Du willst mir an die Wäsche, Jennifer Rostock. Und ja, da ist der die Rede von der Wäscheleine oder über die Schnur, ja genau, Rosemarie über die Schnurzaun. Genau, Jennifer Rostock, ich hatte ja schon von ihr gespielt, wirklich drin im Podcast, wirklich reingezogen, wirklich penetriert in meinem Podcast, war dieses Lied ich und mein Mikrofon, ja, niemand nimmt mir mein Mikrofon. Und klar, das ist ein Wahnsinnslied, das mir auch heute wieder die Kraft gibt, zu sagen, wow, es ist normal, wenn man ein Mikrofon hat, wenn man diese Gabe hat, wie auch Jenny, irgendwas zu produzieren fürs Publikum, dann muss man es ja machen, das kann ich ja nicht brachliegen lassen. Und ja, dann also viel Spaß noch mit diesem Outro, das ihr jetzt selber anklicken müsst, ja, und dann bis zur nächsten Ausgabe von Tischlein leck mich oder deck mich. Oder ja, so ähnlich.